Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Folge 12 im Ressort Sport. Herzlich willkommen und es ist eine ganz besondere Folge. Wir haben unsere erste Special-Folge.
Ich bin gespannt, was wir daraus machen.
Bisschen Druck direkt mal am Anfang aufbauen. Es geht ums Thema Padel und ich glaube, es gibt gerade keine Sportart, neben Hyrox vielleicht, die gerade so durch die Decke schießt, oder?
Ich freue mich auf jeden Fall, gleich alles von dir erzählt zu bekommen, dir ein bisschen was zu erzählen. Und passend dazu haben wir heute das erste Mal einen Werbepartner und wir haben eine Nachricht bekommen, die hören wir uns jetzt mal an.
Hallo Lena, hallo Niklas, wie schön, dass ihr euch heute der vielleicht angesagtesten Sportart der Zeit widmet. Wenn eure Hörerinnen und Hörer oder ihr selbst Lust bekommen sollten, Padel selbst mal auszuprobieren, dann schaut am besten auf paddlecity.de vorbei. Auf paddlecity.de könnt ihr herausfinden, wo der nächste Court in eurer Nähe ist, auch direkt über die Paddlecity App euren Court buchen. Um loszulegen, braucht es nicht viel. Sportklamotten und Schuhe hat doch jeder zu Hause. Drei Mitspielerinnen oder Mitspieler finden sich bestimmt in eurem Freundeskreis oder in den WhatsApp-Gruppen von Padel City. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Aber Achtung, könnte sein, dass ihr eure neue Lieblingssportart entdeckt. Also viel Spaß beim Entdecken und Kennenlernen, vor allem aber beim Spielen. Ach so, wäre super, wenn ihr paddlecity.de auch noch in den Shownotes verlinkt, damit alle direkt auf die Seite finden. Und jetzt viel Spaß bei eurer neuen Aufnahme von Ressort Sport.
So viel also von unserem Werbepartner für diese Folge und dann starten wir jetzt inhaltlich rein zum Thema Padel. Also irgendwie, man trifft ganz viele unterschiedliche Aussprachen und ich würde sagen, wir einigen uns auf Padel in dieser Folge, einfach weil es die allgemeingültige und internationale Aussprache ist. Auf Padel kommt man relativ schnell, wenn man sich den Ursprung dieser Sportart mal anschaut, denn die Wurzeln liegen in Mexiko. Mhm. Deswegen ist es diese etwas spanische Aussprache, aber weltweit hat sich Padel durchgesetzt.
Ich hätte mich das Gleiche gefragt und auch mal geschaut und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen aus dem Englischen oder Amerikanischen gekommen, weil das sowas wie Schläger heißt, ne? Oder?
Genau, es ist vom Englischen deswegen so ein bisschen abgeleitet vom Padel tatsächlich. Und da sind wir auch schon bei einer Besonderheit, denn es hat wirklich mehr was mit einem Schläger zu tun und nicht mit so einem klassischen Tennisschläger, weil es gibt eben keine Saiten. Es ist wirklich ein robuster Schläger aus einem soliden Material quasi. Deswegen ein Padel, wenn man sich das so vorstellt, das trifft es schon ganz gut irgendwie. Also bleiben wir bei Padel, würde
okay.
ich sagen.
Darf ich dich ganz kurz noch was fragen?
Na klar.
Hast du schon mal selber gespielt eigentlich?
Habe ich. Letzten Sommer und ich war sofort addicted. Es macht ultra viel Spaß und ich habe nur als Kind mal Tennis gespielt. Also ich bin gar nicht gut, was so Rückschlagsportarten angeht, aber du hast eine super schnelle Lernkurve. Das ist tatsächlich ganz geil. Du lernst super schnell dazu. Und ich habe mit ausschließlich Männern gespielt oder mit vor allem Männern. Und grundsätzlich gibt es da erstmal nicht so einen Unterschied, weil Kraft nicht so eine entscheidende Rolle mhm. spielt. Also du kannst als Frau super gut mit Männern spielen. Dann kommt es eher so ein bisschen auf Technik an und auf ja, Training und Übung so ein bisschen. Macht ultra Spaß. Hast du schon mal gespielt?
Ich habe es jetzt in Vorbereitung auf heute auch ausprobiert.
Ah, extra?
Ja, ich wollte einfach nur mal das Gefühl dafür bekommen. Und exakt, was du sagst. Also ich habe keine Tennis-Kindheit hinter mir und mal so irgendwie ein bisschen Tischtennis gezockt. Ich war auch mal in der Squash-Halle, aber es ist so einfach. Also wirklich, es hat so Spaß gemacht, weil man irgendwie 2-3 Mal fürs Ballgefühl und dann spielst du halt einfach.
Ja.
So. Ich bin gespannt, was mit Regeln und so, damit habe ich jetzt mich nicht befasst. Und auch dann, als ich auf dem Platz stand, habe ich gesagt, Regeln sind mir jetzt egal.
Das sind mir ja die Liebsten.
Mit dem Ball übers Netz hauen, hin und her und Spaß haben. Aber es ist natürlich ein Sport mit Regeln und Strukturen letztendlich
ja.
auch.
Vielleicht fangen wir dann da doch einfach mal direkt an, weil man muss, glaube ich, diesen Platz auch einmal so ein bisschen beschreiben. Denn für Leute, die noch nie Padel gesehen haben, es ist nicht der klassische Tennisplatz. Es sieht schon ein bisschen anders aus. Das Auffälligste ist, würde ich sagen, dass dieser Platz eingezäunt ist, mehr oder weniger, von Wänden, die, ich glaube, es ist kein Glas, es ist wahrscheinlich so eine Art Plexiglas oder sowas. Aber es ist umgeben von Glaswänden und zum Teil sind diese Wände auch aus Gitter. Und das Besondere beim Padelspielen ist einfach, dass du die Wände eben mitbespielst. Also ich kann den Ball so hauen, dass er auf dem Platz auf stitcht und dann gegen die Wand und dann erst wieder rüber. Also du hast quasi so eine 360-Grad-Sportart auf einmal. Was ein bisschen komisch ist, weil du musst Bälle spielen, die hinter dir sind und sowas auf einmal. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Gibt dem Ganzen aber eine tolle Dynamik einfach. Und vielleicht fangen wir tatsächlich einfach mal vorne an. Also ich habe vorhin schon gesagt, das Ganze kommt aus dem Mexikanischen. Ein mexikanischer Geschäftsmann hat Paddle 1969 schon erfunden, und zwar in Acapulco. Und das Ganze ist aus so einer Notlösung entstanden, denn dieser mexikanische Geschäftsmann wollte sich eigentlich, so die Geschichte und die Legende, in seinem Garten ein Tennisfeld bauen, weil er gern Tennis gespielt hat, hatte aber einfach zu wenig Platz. Der Garten war nicht groß genug für ein Tennisfeld und deswegen hat er sich ein kleineres Spielfeld bauen lassen, das von Wänden umgeben war, damit eben diese Größe, diese kleinere Größe kein Nachteil ist und der Ball nicht ständig weg ist, dachte er, geil, dann mache ich das Ganze einfach mit Wänden und der Ball bleibt irgendwie im Spiel. Und das ist im Ursprung die erste Form von Paddle tatsächlich gewesen. Und kleiner heißt in dem Fall tatsächlich, das Spielfeld ist 20 mal 10 Meter groß. Das ist tatsächlich kleiner als ein Tennisfeld. Die Zählweise ist aber ähnlich bis identisch. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie bei Monopoly der UNO oder so. Es wird so ein bisschen drüber gestritten, ob es jetzt Einstand gibt, ob es keinen Einstand gibt, zumindest bei den Hobbysportlern. Also
es ist dieses gleiche Punktesystem, 15, 30, ja, 40.
Richtig. Aber wenn beide 40 sind, kannst du eben darüber diskutieren, gibt es jetzt Einstand oder nicht. Okay. Zumindest habe ich habe mich mal in meinem Umfeld so umgehört, weil tatsächlich viele Leute Paddle für sich entdeckt haben. Und es ist wie am Küchentisch, wenn die Familie Monopoly spielt. Es gibt überall so ein bisschen die Sonderregeln und die eigenen Regeln. Genau. Und diese Wände dürfen eben mit einbezogen werden, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist so dieses Squash-Element auch. Das Einzige ist, beim Aufschlag musst du gucken, dass der Ball wirklich an die Wand ditcht und er darf nicht dieses Gitter berühren, was im späteren Verlauf schon möglich ist des Spiels und auch wieder super komplex ist, weil so ein Gitter natürlich, da springt der Ball ganz anders ab als von so einer Wand. Also das macht es auch nochmal so ein bisschen spezieller. Und was ich schön finde und auch an dieser Sportart echt einen Mehrwert finde, ist, du spielst eigentlich immer im Doppel. Und das ist natürlich super sozial und super gesellig dann, weil du immer einen Teampartner hast. Das macht einfach irre Spaß.
Ich hänge immer noch bei der Jahreszahl. 1969 hast du gesagt, ging's los. Das ist ja echt noch frisch.
Super frisch. Und es ging dann aber so Schritt für Schritt weiter. Also in den 70er Jahren hat dann ein Freund von diesem mexikanischen Geschäftsmann, nämlich Prinz Alfonso de Hohenlohe, Paddle nach Spanien dann gebracht, nach Marbella. Und hat die ersten Plätze da gebaut und diese Sportart eigentlich erstmal so in der High Society so ein bisschen etabliert. Okay. Und gleichzeitig hat Paddle dann aber auch so ein bisschen eine Entwicklung in Argentinien genommen. Da gab es einen argentinischen Millionär, der hat das dann mit nach Südamerika gebracht. Und da hat sich das ziemlich schnell zu einer breiten Sportart, aber relativ breit entwickelt, dass viele Menschen das irgendwie spannend fanden. Und in den 80er und 90er Jahren hat es sich dann immer mehr in Spanien vor allem ausgebreitet. Deswegen kennen wir Paddle vor allem auch aus Spanien. Und Spanien ist auch das Land mit den meisten Plätzen und ist aktuell tatsächlich nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart im Land.
Wirklich?
Ja, und das in so kurzer Zeit.
Aha, verrückt.
Total also, verrückt.
Diesen Boom, den erkennt man, hört man und kriegt man mit. Aber dass das jetzt so groß ist, das hätte ich auch nicht gedacht.
Also Boom ist wirklich das richtige Wort für diese Sportart. Es gibt auch erst seit 91 die internationale Paddle Federation, also den internationalen Verband, wenn man so will. Und die haben dann 92 auch erst die erste WM ausgerichtet. Also es ist wirklich eine sehr, sehr junge Sportart.
Ist das eine Sportart, wo es also hat die überhaupt einen Leistungssportaspekt? Ist es das auch so, das Ziel zu Olympia zu kommen? Oder ist das einfach ein Phänomen, was auf die breite Masse ausgelegt ist und eher so diese soziale Komponente hat, Menschen zusammenzubringen beim Sporttreiben?
Ich glaube, ehrlich gesagt, Niklas, in jeder Sportart gibt es die Besten sein wollen und die es leistungsbasiert machen wollen. Es ist nicht olympisch, noch nicht, würde ich sagen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das IOC sich gut überlegt, ob das nicht irgendwann eine Option wäre. Aber es gibt auf jeden Fall diesen Leistungsgedanken dahinter und der Sport wird auch in so eine Richtung gelenkt im Sinne von, dass es Formate gibt, wo professionell gespielt wird. Also allein sieht man daran, dass es international organisiert ist mittlerweile. Es gibt die Premier Paddle Tour. Das ist quasi die professionelle Turnierserie im Paddlesport. Die wurde aber erst 2022 gegründet und ist seitdem aber auch rasant gewachsen. Also vielleicht können wir da kurz drüber reden. Mittlerweile umfasst die 24 Turniere in 16 Ländern. Mhm. Also du siehst auch, Padel funktioniert mehr oder weniger überall auf der Welt. In über 90 Ländern wird mittlerweile Padel gespielt weltweit.
Verrückt. Und diese Premier Padel Tour, die ist bei mir auch aufgeploppt, weil die jetzt auch einen Standort in Deutschland hat. Also die spielen jetzt in Düsseldorf und das vernetzt so die ganze Welt. Ich finde das spannend.
Das Problem beim Padel so ein bisschen ist, und ich glaube, sonst wird es noch rasanter wachsen, die Plätze zu bauen. Also es gibt, ich habe nur Zahlen gefunden von 2023 leider, da hieß es, dass es mehr als 40.000 Plätze weltweit gibt. Ich glaube, dass es mittlerweile viel, viel mehr gibt. Aber es ist eben nicht ganz so einfach, einen Platz zu bauen durch diese Wände, weil du musst richtig ein Fundament im Boden gießen und musst die halt richtig verankern, damit die stabil stehen. Das ist anders als beim Tennisplatz, den du einfach nur
aufschüttest
und irgendwie die Linien einzeichnest, jetzt mal ein bisschen flach geredet. Deswegen ist das ein bisschen umständlicher. Ich glaube, sonst würde es noch rasanter wachsen. Aber weil du gerade gefragt hast, da würde ich gerne nochmal anschließen, ist das denn nur was für Hobbysportler? Gibt es da eine Elite und so? Diese Premier Padel Tour fasst das eigentlich ganz schön zusammen, weil es da verschiedene Level gibt tatsächlich. Du hast zum einen die Majors, das sind dementsprechend die Top-Events mit der höchsten Bedeutung. Da gibt es dann auch Ranglistenpunkte und Preisgelder. Das ist so ein bisschen wie beim Tennis dann
tatsächlich. Auch viel Preisgeld hatte ich gesehen, ne? Irgendwie, also bei diesem, wie ist die höchste Kategorie?
Hast Majors.
Da gibt es irgendwie an die 500.000 Euro Preisgelder.
Und dann hast du noch P1 und P2 Turniere. Das sind dann ein mittleres Level der Spielerinnen und Spieler und ein Basislevel der Profitour. Gibt es dann dementsprechend natürlich weniger Punkte, wenn du da spielst, weniger Preisgeld. Aber also Ziel dieses Ganzen ist auch einfach, eine Mediensichtbarkeit zu schaffen. Und allein in diesem Jahr, und wir sind noch nicht am Ende des Jahres, verzeichnet die Tour einen 30-prozentigen Anstieg bei den weltweiten Zuschauerzahlen. Und ich finde, es ist auch kein Wunder, weil gefühlt ist Padel in aller Munde. Es spielen super viele prominente Padel, super viele prominente Menschen investieren auch. Also Jürgen Klopp hat Plätze in Berlin gebaut oder bauen lassen. Das ist wirklich was super viele Menschen gerade feiern.
Interessant, ne? Dass dann auch so Hansi Flick auch oder dann viele, wie du sagst, Prominente das so spielen. Thomas Müller ist, glaube ich, auch ein riesen Padel-Spieler und so. Und dann sind das ja auch direkt wie so Aushängeschilder dafür. Die haben, das
sind die besten Influencer
damit
für den Sport.
Voll, ja.
Es erinnert mich jetzt auch wieder an High Rocks, ne? So dass das so sehr organisch wächst, auch über Social Media, weil die Leute es eh teilen und geil finden und das eine sehr Instagrammable Community, glaube ich, auch ist. Mhm.
Und das Schöne ist, es gibt halt keine Einstiegshürde.
Null.
So.
Null. Du brauchst halt wirklich nur einen Schläger und Schuhe und ein paar Bälle.
Ja.
Du hast dich damit beschäftigt, Niklas, wie das Ganze jetzt in Deutschland weitergegangen ist. Ne? Also bei mir waren es ja jetzt mehr so die Ursprünge. Wo stehen wir denn gerade eigentlich? Was würdest du sagen?
Also der Boom ist auf jeden Fall da. In Deutschland ist das Wachstum aber ein bisschen schwieriger, weil wir halt nicht nur Platzprobleme haben, was sportliche Infrastruktur angeht, sondern halt auch wirklich einen Bürokratie-Dschungel.
Bauvorschriften.
Also da kannst du nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier theoretisch Platz, ich baue jetzt hier einen Padel-Court hin. Sondern du musst halt dann Auflagen erfüllen, dann muss die Bodentiefe so und so abgenommen werden, damit der Bodenfrost dann auch das Fundament nicht angreift und so weiter. Und ich habe rausgefunden, dass wenn du in Spanien zum Beispiel einen Platz baust, kannst du das für 18.000 Euro machen und in Deutschland musst du so 70.000 bis 75.000 Euro pro Platz in die Hand nehmen. Plus du hast eine viel längere Genehmigungszeiten und sowas. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass halt viele auch Tennisvereine sich dem Thema mittlerweile angenommen haben, weil sie halt so ein Potenzial drin sehen, auch wieder für Mitgliederzulauf. Und ich glaube, das war das Jahr 2023, wo der Deutsche Tennisbund, der eigentlich schon ein großer Verband ist in Deutschland, einen Mitgliederzuwachs von 8% verzeichnet hat. Und das ist für einen eigentlich großen Verband untypisch viel. Und das fällt, glaube ich, aber auch mit dem irgendwie zugrunde, dass halt Leute angefangen haben, Padel zu spielen und über Tennisvereine einen Zugang zu den Plätzen dann gefunden haben. Und die Altersgruppe ist super jung, was man liest. Also sind alles so Leute, so knapp über 20, die das dann machen und die dann vielleicht auch eigentlich nicht auf die Idee kommen würden, in dem Alter mit Tennis anzufangen oder sich in einem Tennisclub anzuschließen. Und bei uns ist die Welle rübergeschwappt so 2010, 2011. Der Überlieferung zufolge ist der erste Padelplatz Deutschlands in Frankfurt gebaut worden. Und zu diesem Thema, warum auch Tennis so einen Anspruch drauf stellt, gibt es noch irgendwie einen ganz spannenden Sachverhalt. Verbände, der Deutsche Tennisbund sagt hier, Paddle, das ist irgendwie Rückschlagsportart, das gehört zu uns und ist auch dann vom DOSB sozusagen, ich weiß nicht, ob man den Auftrag bekommt oder ob man die Hoheit zugesprochen bekommt, aber offiziell ist Paddle Teil vom Deutschen Tennisbund, so nach den Richtlinien, nach den Statuten.
Was ein schönes Geschenk.
Eigentlich ja. Und der DOSB hat das, glaube ich, auch nicht ohne Hintergrund oder Hintergedanken gemacht, weil die machen immer einmal im Jahr, wählen die die Top-Trendsportarten des Jahres. Und da ist Paddle halt auch in den Top 5 gelandet vom DOSB, so bewertet. Und deswegen haben die, glaube ich, auch ein Interesse daran, dass das in einem Verband zu Hause ist, der zum DOSB gehört. Es gibt aber auch den Deutschen Paddle-Verband, der sich eigenständig gegründet hat. Und der sagt, nee, der Sport sind wir. Also wir sind ein eigenständiger Verband, wir wollen auch die Hoheit darüber haben. Und der DPV, der ist auch Mitglied in dieser internationalen Paddle Federation, von der du gerade erzählt hast, dass sie sich gegründet hat. Das heißt, der DPV ist Mitglied in dem internationalen Paddle-Verband, aber nicht im DOSB. Und der Deutsche Tennisbund ist Mitglied im DOSB, aber nicht bei der internationalen Paddle Federation.
Und daran merkt man, dass es doch noch ein Sport ist, der so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Also dieses ganze Organisatorische drumherum, das muss ich offensichtlich noch so ein bisschen finden oder irgendwer muss sich irgendwann einfach durchsetzen.
Ja, und ich glaube, letztendlich hat das was damit zu tun, dass man gerade von diesem Boom Nutznießer sein kann. So, ne? Also der Deutsche Tennisbund ist, glaube ich, ein sehr klassischer, alteingesessener Verband. Und die sehen, da entsteht ein Trend. Junge Menschen kommen irgendwie in Kontakt und wollen es, glaube ich, für sich nutzen. Ich finde es auch nicht verwerflich. Die einzigen, die einen anderen Stand dazu haben, ist der Deutsche Squash-Verband. Die sagen so, lass uns bitte in Ruhe damit. Wir sind froh, dass wir hier unseren Squash-Verband haben und dass wir unser Ding machen können. Wir haben jetzt vielleicht ein bisschen die Aufgabe, so den Staub abzuklopfen und auch nochmal ein neues Image uns aufzuerlegen. Aber lass uns bitte mit Paddle in Ruhe. Damit haben wir nichts zu tun. Und die schauen sich das Ganze von außen an. Aber das sind so die Strukturen, also der Sport organisiert sich in Deutschland. Du hast dann einmal so diese Seite der Tennisvereine, wo der Sport zu Hause ist. Du hast aber auch viele kommerzielle Anbieter, die dann einfach die Plätze bauen, betreiben, sei es über Sportanlagen oder auch über so Lösungen, wo dann eigentlich gar kein Personal vor Ort ist, sondern du buchst über eine App, du holst dir die Schläger in einem Automaten ab. Es ist halt wirklich super einfach und der Zugang ist so sichergestellt, dass egal, wo du in Deutschland wohnst, in der Nähe auf jeden Fall einen Paddleplatz findest.
Allerdings, das habe ich jetzt festgestellt in der Recherche, die Kosten sind extrem unterschiedlich, was so ein Platz kostet. Mhm. Also das geht von, wenn du zu viert spielst, 10 Euro pro Nase bis teilweise 40 Euro pro Nase für eine Stunde oder anderthalb Stunden. Also da gibt es echt extreme Schwankungen noch.
Es ist auf jeden Fall auch ein Business auf der einen Seite. Ich meine, so ein Boom, der wird auch immer gepusht und so. Und ich glaube, dann gibt es nicht nur die Verbände, die Nutznießer sein wollen, sondern eben auch die kommerziellen Anbieter, was das einfach so mit sich bringt. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie groß ist der Sport in Deutschland, also wie groß ist dieser Boom. Und es gab eine Zahl von 2023, da hieß es in der Rheinischen Post, dass so 100.000 Menschen in Deutschland aktive Paddle-Spieler sind, also regelmäßig auf den Platz gehen. Und dieses Jahr ist es aber schon laut der International Paddle Federation, die so einen weltweiten Report gelauncht haben, so dass in Deutschland schon 350.000 Menschen spielen. Also innerhalb von 2 Jahren hat sich das verdreieinhalbfacht. Das ist ja schon irre. Und ich glaube, das gibt auch die Richtung für die nächsten Jahre vor. Ich meine, wir sprechen auch nicht ohne Grund drüber, ne? Und wie du es gerade hast, im Bekanntenkreis gibt es echt wenig Leute, die mit dem Thema nichts anfangen können, die es noch nicht gesehen oder gehört haben. Und ich habe auch noch einen anderen Zeitungsartikel gefunden, auch in der Rheinischen Post. Da hat einer, der Vorstand vom TC Schiefbahn, das ist so ein ganz klassischer Tennisverein, berichtet, dass die eben auch mit Mitgliederrückgang zu kämpfen hatten und so wie das eben ist. Und die haben sich dann entschieden, 2 der Tennisplätze der klassischen zu opfern, um da Paddleplätze drauf zu bauen. Und die haben dann dadurch innerhalb von einem Jahr einen Mitgliederzuwachs von 100 Mitgliedern bekommen.
Wow.
So, das hatten die in der Geschichte des ganzen Vereins noch nie.
Und witzigerweise kenne ich den Ort, weil das quasi meine Heimatregion ist. Es ist wirklich ein kleiner Ort. Also 100 Leute sind da wirklich viel.
Also die kommen dann aus der ganzen Umgebung eigentlich dahin, um da Paddle zu spielen. Und das unterstreicht das eben auch nochmal. Und was mich dann immer nochmal interessiert, irgendwie auch, ist dieses Profi-Thema, was wir gerade auch schon mal kurz hatten. Da ist es so, dass man sagen muss, in Deutschland die erfolgreichen Paddelspieler oder auch die besten Paddelspieler Deutschlands betreiben das auf einem sehr ambitionierten Amateurniveau. Will heißen, auch wenn die sehr viel in den Sport rein investieren und Zeit sich dafür nehmen, ist es nicht so, dass sie davon leben können. Also diese Struktur hat der Sport noch nicht. Also es gibt große Geldgeber für eben Turniere, Events und so weiter. Und bestimmt stecken die sich auch schon ein paar Euro ein, die Spieler, aber davon kann auch keiner existieren. Das heißt, auch auf internationaler Ebene ist Deutschland jetzt keine Paddelgröße oder noch nicht. Weil ich habe auch mit jemandem gesprochen, der aus der Szene kommt. Du hast die guten Paddelspieler in Deutschland sind ehemalige Tennisspieler. So, aber Paddel wird eigentlich so ein bisschen belächelt von echten Tennisspielern. So, die sagen dann so, nee, das ist ja, ich will Tennisspieler sein und da bin ich erfolgreich. Und wenn dann ein guter Tennisspieler zum Paddel geht, dann ist es so, ja, du hast es bei uns nicht geschafft, deswegen gehst du zum Paddel. Das ist so wie so ein Abfallprodukt. Und im Grunde genommen ist es das aber nicht. Und ich glaube, dass es eigentlich sehr wohl überlegt ist, zu sagen, ich habe im Tennis meine Grundlage, mein Ballgefühl und das Spielverständnis mir anerlernt und gehe dann aber in eine Sportart, die halt viel einen krasseren Boom erlebt, weil Hyrox ist auch ein gutes Beispiel dafür. Irgendwann ist es halt so, dass da große Gelder fließen. Und wenn du dich da jetzt rechtzeitig positionierst und dir einen Namen machst, why not? Ich glaube, dann kann das ganz gut sich entwickeln.
Ich weiß auch nicht, ob es dem Tennis oder einzelnen Menschen im Tennis so gut tut, die Nase da so hoch zu halten, weil am Ende, das ist auch sportlich schon beeindruckend. Also vielleicht mal als Tipp für die Hörerinnen und Hörer. Man kann bei YouTube sehr leicht in so einem Rabbit Hole versinken, was Paddle-Videos angeht. Und das ist so beeindruckend, weil die wirklich richtig guten Spieler, auch international, die bespielen ja gar nicht nur den Court. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen. Also theoretisch ist es möglich, also mir ist es unbegreiflich, wie es geht, aber theoretisch ist es möglich, den Ball so gegen die Wand zu hämmern, dass der quasi aus dem Court rausfällt, quasi über diese Wand. Und dann muss der Gegenspieler halt, um diesen Ball noch zu kriegen, aus dem Court rausflitzen. Ach, krass. Und müsste noch irgendwie versuchen, den Ball wieder ins Feld zu spielen, was eigentlich unmöglich ist. Aber also da sind Ballwechsel, da sitzt du mit offenem Mund vorm Rechner und guckst dir das an. Also das mal als Hinweis, guckt euch das bei YouTube mal an, das ist unfassbar.
Und nochmal, um den Bogen zu schlagen zu unserer persönlichen Erfahrung, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wie es für dich war, aber ich habe, ich glaube, knapp 50 Minuten auf dem Platz gestanden und ich war durchnässt. So, obwohl man ja nur ganz kurze, kleine Bewegungen macht und das Spiel auch immer wieder unterbrochen wird natürlich. Ich war richtig kaputt danach, muss ich sagen.
Ist ganz interessant, wenn du dich mit dem Thema Langlebigkeit beschäftigst, ganz kurzer Exkurs, dann sagen so Langlebigkeitsexperten häufig, dass Squash, Paddle oder auch Pickleball mit die besten Sportarten sind, um lange zu leben, weil es ist anstrengend. Du merkst aber gar nicht so krass, dass du Sport machst und dass du deinem Körper was Gutes tust und dich bewegst, weil es eben diese starke soziale Komponente auch hat, die natürlich auch wichtig ist für ein langes Leben. Und gleichzeitig bewegst du dich, ohne dass es sich als Anstrengung anfühlt. Heißt, du willst es immer wieder machen, weil es auch so viel Spaß einfach macht. Also Paddeln macht nicht nur Spaß eben, sondern ist auch extrem gesund.
Guck mal, da haben wir noch jetzt richtig was zusammengetragen hier. Sogar noch eine Gesundheitsempfehlung am Ende rausgehauen.
Ja.
Richtig schöner Sport. Du hast gesagt, zum Angucken macht das Spaß, zum selber Ausprobieren macht das Spaß. Und das ist auf jeden Fall so das Nächste, wo ich mir vornehmen würde, ich würde das auch gerne häufiger selber machen. Mal gucken, ob was draus wird. Aber hat Spaß gemacht, da so einen super jungen Sport sich anzuschauen und irgendwie gefühlt den in einem Moment kennenzulernen, wo die Welle gerade losbricht.
Glaubst du, wir wären ein gutes Team zusammen auf dem Paddlecourt?
Sehr spannend. Wir müssen es mal ausprobieren, wie das ist.
Auf jeden Fall.
Ich finde, beim Sport lernt man die meisten Menschen nochmal anders kennen. Also wie ambitioniert sie wirklich sind oder wie leicht die das dann auch nehmen. Ich bin ganz schlecht darin zu verlieren.
Ich wollte gerade sagen, du warst Profisportler, das wird hart.
Ja, ich kann das nicht so gut. Also auch wenn ich einen Sport nicht beherrsche, würde ich dann trotzdem gerne schon von Anfang an gewinnen.
Okay, ich bin mit dir in einem Team. Ich möchte nicht im gegnerischen Team sein.
Schauen wir mal.
Und tatsächlich, Niklas, haben wir ja jetzt auch ein kleines bisschen Zeit, um Paddle spielen zu gehen, denn das hier war Folge 12 und wir machen eine kleine Sommerpause, stimmt nicht, weil es geht ja Richtung Herbst, aber wir machen tatsächlich eine kleine Staffelpause.
Verschnaufpause. Ja, es waren auf jeden Fall 12 sehr lehrreiche Wochen, würde ich sagen, aber es ist natürlich auch intensiv, ne? Also sich dann irgendwie auf 12 Themen einzulassen, reinzuarbeiten, die sich dann gegenseitig mitzuteilen, ist cool, aber wir machen, ich glaube, es sind 5 Wochen Pause.
Dann... wir sehen uns auf dem Paddlecourt.
Schönen Urlaub.
Bis dann.